Hallo, mein Name ist Sophia und ich bin die ehemalige UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung. Ich freue mich ganz herzlich, euch heute zu unserem Podcast zur Wärmewende willkommen zu heißen. Ich unterhalte mich heute die nächste halbe Stunde mit Simon von der Uni Wien. Und wir sind beide an dem Thema Energiewende und vor allem auch an dem Thema Wärmewende interessiert. Und deswegen dachten wir, dass wir uns eben mal ein Experiment wagen in Form eines Podcastes, weil wir eben beide an dem Thema interessiert sind. Und deswegen wollten wir das mal in Form von einem Gastbeitrag ausprobieren. In Deutschland heizen aktuell ungefähr die Hälfte aller Haushalte mit Gas. Und vor allem vor dem Ukraine-Krieg ist es natürlich jetzt eine spannende Frage, wie wir Gas eben auch ersetzen können und wie das Ganze auch zukünftig weitergeht. Wir kennen auch von der Bewegung Fridays for Future gerade die aktuelle Position, dass die Energiewende noch viel schneller vorangetrieben werden muss, damit eben Deutschland in Zukunft nicht mehr abhängig von Autokraten und Kriegstreibern ist. Und genau deswegen finden wir es total spannend, uns über die Energiewende zu unterhalten. Und eben zu dieser Energiewende gehört eben auch die Wärmewende. Wie gerade schon angekündigt, mein Gesprächspartner ist Simon von der Uni Wien. Und Simon, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin Simon, Masterstudent an der Wirtschaftsuniversität Wien im Studienfach Socio-Ecological Economics and Policy. Und ich bin studentische Hilfskraft am Fraunhofer-Institut für Innovations- und Systemforschung im Bereich erneuerbare Energien. Ja, und ich habe meine Masterarbeit über die Verteilungsfragen in der Wärmewende geschrieben, insbesondere die Auswirkungen auf MieterInnen in Deutschland. Und ich finde das Thema besonders spannend, weil es auf der einen Seite eine klimapolitische Frage ist, mit der ich mich beschäftige, aber auch eine sozialpolitische Frage und insbesondere zum Beispiel eine mietpolitische Frage. Und da wirken viele Bereiche zusammen. Ist also eine interdisziplinäre Forschungsfrage. Und ich finde die Wärmewende auch spannend, weil sie gerne vergessen wird in der Energiewende. Bei Energiewende denken wir zunächst an erneuerbaren Strom, zum Beispiel aus Windkrafträdern oder Solaranlagen, aber nicht an erneuerbare Heizungstechnologien. Ja, und deswegen freue ich mich, mit dir heute über das Thema zu reden.
Super, vielen Dank. Du hast ja jetzt gerade auch schon vieles Inhaltliches kurz angerissen. Darauf werden wir im Laufe unseres Podcasts auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, ist es natürlich total spannend, dass bei der Wärmewende es eben zum einen ökologische Fragen natürlich aufkommen. Also die Wärmewende ist natürlich auch damit verbunden, CO2-Emissionen einzusparen, damit wir eben das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Aber wie du auch gesagt hast, es hat natürlich auch soziale Fragen und das hast du ja auch in deiner Masterarbeit angesprochen. Da ging es ja eben auch um Verteilungsgerechtigkeit und was eigentlich die Maßnahmen zur Wärmewende zur Verteilungsgerechtigkeit beitragen können oder eben auch nicht. Bevor wir aber da ganz tief einsteigen, würde ich erstmal mit einer allgemeineren Frage anfangen. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was überhaupt die Relevanz von Wärme als Teil der Energiewende ist, beziehungsweise warum ist die Wärmewende überhaupt notwendig?
Ja, der Wärmeverbrauch macht einen großen Teil unseres Gesamtenergieverbrauchs aus in Deutschland, und zwar fast 50%. Und darunter sind 85% für den Wärme- und Kältesektor fossile Energieträger, also verbrauchen CO2. Und dazu kommt auch, dass beim Wärmeverbrauch, es ist auch natürlich einiges an Industrie, aber der Großteil ist der private Verbrauch. Also die Energie, die wir brauchen, um unsere Häuser und Wohnungen zu heizen. Das heißt, in diesem Bereich müssen wir noch sehr viel machen, um auf erneuerbare Energien umzusteigen. Genau. Und insofern ist das ein wichtiger Faktor. Und im Gegensatz zu erneuerbarem Strom sehen wir im Wärmesektor einen nicht so schnellen Fortschritt.
Super, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese kurze Einordnung. Wenn wir jetzt über die Wärmewende sprechen, ist es natürlich auch interessant, welche möglichen und relevanten politischen Maßnahmen es in Deutschland überhaupt gibt, um die Wärmewende voranzutreiben. Mit welchen Maßnahmen hast du dich in deiner Masterarbeit denn beschäftigt? Und welche Maßnahmen gibt es denn überhaupt?
Ja, genau. Es gibt eine Reihe an Maßnahmen, die man da aufzählen könnte. Das eine wären Informationsinstrumente, also die Informierung der Verbraucher über die Optionen, erneuerbar zu heizen, mit erneuerbaren Technologien und was kann man machen, wie kann man auch Energie sparen. Dann gibt es Regularien, zum Beispiel die Energieeffizienzrichtlinie für Gebäude. Das betrifft insbesondere Neubauten und viele andere Regularien über Energietechnologien. Dann gibt es Förderungen für Gebäudeisolierung zum Beispiel oder erneuerbare Heizungstechnologien. Und ein weiteres wichtiges Instrument ist unser Steuern- und Abgabensystem. Und dazu gehört auch der CO2-Preis, der ja Heizen mit fossilen Energieträgern teurer macht, um uns zum klimaschonenden Heizen zu bewegen. Und dann gibt es Maßnahmen, die nicht direkt dem Klimaschutz dienen, aber sehr relevant sind in dem Zusammenhang. Ein Beispiel ist die Modernisierungsumlage. Und zwar beschreibt die Modernisierungsumlage den Teil der Modernisierungskosten, die anfallen bei einer Gebäudeisolierung oder bei einem Austausch der Heizsysteme, die auf die MieterInnen umgelegt werden dürfen, von den VermieterInnen. Und in meiner Masterarbeit habe ich mich insbesondere mit dem CO2-Preis und der Modernisierungsumlage beschäftigt. Und zwar, weil ich vor allem die finanziellen Auswirkungen der Wärmewende mir anschauen wollte. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man noch unterscheiden, was ist eigentlich das Ziel der Maßnahmen. Und da gibt es zwei Aspekte. Der eine ist Energieeffizienz, also zum Beispiel Gebäudeisolierung, dass wir grundsätzlich weniger heizen müssen, um auf ein bestimmtes Wärmelevel zu kommen. Und das zweite ist der Umstieg auf erneuerbare Heizungstechnologien. Und da habe ich zwischen diesen zwei immer unterschieden. Aber wenn ich von Modernisierung spreche, dann beziehe ich mich auf beides, auf Isolierung und auf den Austausch von Heizsystemen. Und als letztes habe ich mir auch die sozialpolitischen Transfermaßnahmen angeschaut. Zum einen die Pro-Kopf-Rückerstattung des CO2-Budgets, also das Geld, das man durch den CO2-Preis einnimmt. Und das Ziel davon ist, soziale Härten abzufedern und Ungleichheit zu reduzieren. Und das zweite ist die Reduktion der EEG-Umlage, die auch auf eine Entlastung von Verbrauchern abzielt und die jetzt von der neuen Bundesregierung eingeführt wurde. Ja, genau, soviel erstmal zu den Maßnahmen, die man sich anschauen kann, die relevant sind, und davon gibt es noch viele andere, die ich mir nicht angeguckt habe in der Arbeit. Aber insbesondere für MieterInnen habe ich mir diese Maßnahmen ausgesucht. Genau.
Okay. Das hört sich auf jeden Fall so an, als gäbe es da eine ziemlich große Bandbreite, die eigentlich die Politik macht und auch machen könnte und vielleicht sogar auch verstärken könnte, um die Wärmewende voranzutreiben. Um vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter zu werden oder dass man sich das einfach nochmal besser vorstellen kann. Du hast gerade gesagt, wenn wir an die Energiewende denken, dann denken wir meistens an Windkrafträder oder Solarpanels. Aber für die Wärmewende, was würde denn das für die Wärmewende bedeuten? Also was wären denn erneuerbare Technologien und Möglichkeiten, um die Wärmewende voranzubringen? Könntest du uns hier vielleicht nochmal ganz kurz, auch für nicht technikaffine Menschen, kurz erklären, was es hier für Möglichkeiten gibt?
Ja, absolut. Also es gibt eine Reihe an verschiedenen Technologien und Möglichkeiten. Man kann grundsätzlich da zwei Wege gehen. Also zum einen kann man fossile Energieträger ersetzen durch synthetische Gase zum Beispiel. Und auf der anderen Seite kann man aber auch den Weg der Verstromung gehen, also indem man verschiedene Technologien verwendet, die durch erneuerbaren Strom angetrieben werden. Und davon ist die prominenteste Technologie, die auch wahrscheinlich am breitesten durchgesetzt wird, die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe macht eigentlich genau das, was in ihrem Namen steckt. Und zwar ist es eine Pumpe, die Wärme von einem Bereich in einen anderen Bereich, also in unsere Häuser oder Gebäude hineinpumpt. Das klingt ein bisschen komisch, aber das funktioniert über die Veränderung des Aggregatzustandes von einem Gas. Und eigentlich kann man das verstehen wie ein Reverse-Kühlschrankprozess. Der Mechanismus im Kühlschrank funktioniert ja so, dass die Wärme, die eigentlich dort wäre, wo wir unsere Sachen kühlen, also in diesem Raum, entzogen wird, aber dafür kommt sie woanders raus. Also physikalisch muss ja die Wärme irgendwo hin. Und hinterm Kühlschrank ist es ja meistens wärmer als sonst im Raum. Und das liegt daran, dass dort halt die Wärme hingezogen wird.
Ja,
und genau das passiert eigentlich bei der Wärmepumpe auch, nur dass eben aus der Luft oder aus der Wasserumgebung Wärme entzogen wird und durch einen Prozess in unser Haus gepumpt wird. Und die Pumpe selber wird durch erneuerbaren Strom betrieben und deswegen ist es eine erneuerbare Alternative. Und dann gibt es noch die Fernwärme. Und während wir nicht viele Wärmepumpen installiert haben, ist die Fernwärme schon relativ etabliert und sie wird auch gerne als klimaschonende Alternative vorgeschlagen. Da kommt es aber darauf an, welche Energiequelle eigentlich an das Fernwärmenetz angeschlossen ist. Grundsätzlich ist das Fernwärmenetz so etwas wie eine Zentralheizung eigentlich, aber eben nicht nur in einem Gebäude, sondern in einem ganzen Gebäudeblock oder in einem Stadtteil. Also ein großes Netz, das eigentlich wie eine Zentralheizung fungiert. Und das wird durch sehr viele verschiedene Anlagen betrieben. Also zum Beispiel gibt es Biogasanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungen, in dem Abwärme aus der Industrie benutzt wird, um Wärme ins Fernwärmenetz zu speisen. Und davon gibt es einige klimaschonende Energiequellen, die man an das Fernwärmenetz anschließen kann. In meiner Arbeit habe ich mich konzentriert auf Fernwärme und die Wärmepumpe.
Ja, also auf jeden Fall, ich konnte mir dadurch, dass durch deinen Kühlschrankvergleich jetzt schon mal ein bisschen besser vorstellen, wie das Ganze funktionieren könnte. Du hast jetzt gerade auch uns noch mal ein bisschen näher erzählt, wie die Wärmepumpe funktioniert. Und das wäre doch dann eigentlich auch eine individuelle Entscheidung von MieterInnen, sich eine Wärmepumpe zuzulegen oder nicht. Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, was mich auch noch interessieren würde, ist, was ist denn die Rolle von Mieterinnen, wenn wir über die Wärmewende sprechen?
Ja, die Mieterinnen haben eine besondere Rolle. Und zwar, wenn man ein Eigenheim hat, also wenn man sein eigenes Haus oder seine eigene Wohnung besitzt, dann kann man ja meistens selber die Entscheidung treffen, eine erneuerbare Heizungstechnologie einzubauen oder das Gebäude zu isolieren. Das können MieterInnen aber nicht. Sie können diese Entscheidung ja nicht treffen, sondern sind da abhängig von den VermieterInnen. Haben also weniger Handlungsspielraum und sind nicht so autonom. Ja, und ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Wirkung oder das Ziel eigentlich des CO2-Preises. Und zwar ist das Ziel des CO2-Preises ja, VerbraucherInnen dazu zu verleiten, in erneuerbare Heizungstechnologien zu investieren. Diese Entscheidung können aber MieterInnen nicht selbstständig treffen. Und insofern ist man, wenn die VermieterInnen nicht mitspielen, eigentlich ja, dazu verdonnert, entweder weniger zu heizen, wenn man sich das nicht leisten kann, oder mehr zu zahlen für die Heizen und höhere Kosten zu tragen. Und das ist natürlich ein Problem und macht den CO2-Preis nur begrenzt wirksam.
Ja, auf jeden Fall. Das wird ja auf jeden Fall auch viel diskutiert. Jetzt auch mit dem Entlastungspaket von der Bundesregierung. Warum zum Beispiel das Entlastungspaket nicht noch stärker an die Einkommen der unterschiedlichen Haushalte geknüpft sind. Das war jetzt auf jeden Fall nochmal gut, wie du das eben auch erklärt hast, dass wie sich eben die Kosten unterschiedlich auf die MieterInnen verteilen oder auswirken. Woran ich jetzt gerade noch denken musste, als du das erklärt hast, wenn die einzige Option quasi für MieterInnen ist, weniger zu heizen, dann müssen wir ja auch über Energiearmut im Wärmesektor sprechen. Also das heißt ja dann, dass Menschen, die sich das dann irgendwann nicht mehr leisten können, von Energiearmut betroffen sein werden, wenn wir es bis dahin nicht schaffen, die Wärmewende zu vollziehen und die Wärme und Heizen für alle quasi kostengünstig zu gestalten. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, absolut. Also was der CO2-Preis zur Folge hat, ist, dass wir mehr für unsere Heizung zahlen müssen. Und Energiearmut unterscheidet sich von Armut dadurch, dass es nicht nur um ein geringes Einkommen geht, wenn man Energiearmut definiert, sondern auch um hohe Energiekosten und proportional hohe Energiekosten und die individuelle Situation. Also zum Beispiel, ob man in einem besonders schlecht isolierten Gebäude lebt. Oder aber auch, ob man durch aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel einen besonders hohen Heizbedarf hat. Und deshalb muss man, wenn man Energiearmut bekämpfen will, eben auch diese ganzen verschiedenen Aspekte von Energiearmut
Ja.
betrachten. Also es hängt nicht nur mit niedrigen Einkommen oder anderen Armutsfaktoren
Ja.
an sich zusammen.
Ja, ich fand es jetzt nochmal spannend auch zu sehen, als du das uns gerade nochmal erklärt hast, wie eben hier wieder ökologische Fragen mit sozialen Fragen einhergehen. Also das fand ich jetzt gerade auch nochmal spannend, wie sich das Ganze dann auch unterschiedlich auswirkt, eben auch abhängig von Einkommen, aber wie du gerade auch gesagt hast, beispielsweise von gesundheitlichen Gründen. Also es spielen ja unglaublich viele Faktoren dann mit rein, wer von Energiearmut betroffen sein könnte und wer nicht. Ich denke, das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem Punkt in deiner Masterarbeit, wo es ja im Endeffekt auch um Verteilungsgerechtigkeit ging und welche Auswirkungen wärmepolitische Maßnahmen darauf haben können. Und genau, deswegen wollte ich dich mal fragen, also welche Verteilungseffekte, also was verstehen wir überhaupt erstmal unter Verteilungsgerechtigkeit? Vielleicht erstmal, um hier uns um alle abzuholen, aber dann auch, welche Verteilungseffekte von diesen wärmepolitischen Maßnahmen konntest du denn feststellen?
Ja, also Verteilungsgerechtigkeit ist ein sehr großer Begriff. Ich glaube, dazu könnten wir eine ganze Podcast-Reihe aufnehmen. Beim Thema Gerechtigkeit an sich geht es ja auch um viel mehr. Da geht es ja auch um Beteiligung zum Beispiel oder Anerkennung von verschiedenen Gruppen. Und beim Thema Verteilungsgerechtigkeit, da kommt es natürlich darauf an, was man für eine ethische Theorie drunter legt. Und bei den Verteilungsaspekten, die ich angeschaut habe, da habe ich mich vor allem fokussiert auf Belastung und Entlastung im finanziellen Sinn. Und ich habe mich konzentriert auf ein Prinzip, das sehr grundlegend ist, und zwar dem Leistungsprinzip. Und das Leistungsprinzip besagt, dass die Belastung einer umweltpolitischen Maßnahme proportional sein sollte zu dem, was man beitragen kann. Also was man eigentlich leisten kann. In meinem Fall habe ich, was viele andere Studien auch machen, die zusätzlichen Heizkosten und anderen Kosten, die anfallen durch umweltpolitische Maßnahmen, gegenzurechnen gegen das verfügbare Einkommen von Haushalten. Und damit kann man schauen, ob das Leistungsprinzip eingehalten wird oder nicht durch umweltpolitische Maßnahmen. Ja. Und was viele andere Studien auch zeigen, ist, dass Haushalte mit einem geringeren Einkommen proportional zu ihrem Einkommen mehr ausgeben für Heizkosten als Haushalte mit einem hohen Einkommen. Was das zur Folge hat, ist, dass selbst wenn für alle Haushalte die Heizkosten gleich hoch sich steigern, dann steigern sie sich stärker proportional für Haushalte mit geringerem Einkommen. Und deswegen ist auch die Belastung für Haushalte mit geringerem Einkommen in der Regel höher. Genau, das ist so das Grundlegende zu den Verteilungswirkungen. Und was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe, ist, dass ich mehr ins Detail gegangen bin. Auf der einen Seite habe ich nicht nur geringe Einkommensgruppen mir angeschaut, sondern habe auch unterschieden zwischen verschiedenen Haushaltstypen. Also ob man in einem Single-Haushalt ist oder als Familie lebt oder als WG, da ist der Wärmebedarf auch unterschiedlich je nach Haushaltstyp. Und auch nach Gebäudetypen und Isolierungsstand und solchen Dingen habe ich unterschieden. Und dann habe ich mir beim Effekt habe ich mir eben nicht nur die Heizkosten an sich angeguckt und zum Beispiel die Steigerung der Heizkosten durch den CO2-Preis, sondern auch andere Faktoren, die sich auf die finanzielle Situation auswirken. Also zum Beispiel, wie stark wirkt sich die Modernisierungsumlage auf einzelne Haushalte aus? Wie viel von der Rückerstattung kommt auf verschiedene Einkommensgruppen eigentlich zurück? Von der CO2-Preisrückerstattung. Wie sehr werden Haushalte entlastet durch die EEG-Umlage und so weiter und so fort. Also quasi nicht nur den Heizverbrauch anzugucken, sondern auch, wie sich die anderen Maßnahmen alle zusammen auswirken auf verschiedene Gruppen. Und habe versucht, da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, um mir da mehr im Detail die Verteilungswirkungen anzuschauen. Genau, ja, das war so der Fokus meiner Recherche.
Okay, das heißt, du hast dir auf jeden Fall die sozialen Auswirkungen von wärmepolitischen Maßnahmen angeschaut, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Es hört sich natürlich total logisch an, dass du dir das Ganze dass du eben deine Berechnungen nach unterschiedlichen Gehaltsgruppen und so weiter aufgesplittet hast. Kannst du uns denn vielleicht schon mal verraten, was denn so die Haupterkenntnisse aus deiner Masterarbeit sind? Also ich stelle mir vor, du hattest dann am Ende ganz viele Tabellen und Zahlen und ganz viele Daten, die du auswerten musstest. Aber kannst du das für uns vielleicht nochmal runterbrechen, was so die Kernaussagen der Masterarbeit sind, die du daraus mitnimmst und aus denen man vielleicht dann auch politische Empfehlungen formulieren könnte?
Also die erste Erkenntnis ist, dass die Einkommensunterschiede mit Abstand der größte Faktor sind für ungleiche Verteilungswirkungen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, über Energiearmut als Dreispiel zwischen Energiekosten, der individuellen Situation und dem Einkommens und dem geringen Einkommen. Und Einkommen ist da auf jeden Fall der stärkste Faktor, der die Belastung beschreibt. Und es ist auch so, dass geringere Einkommensschichten verstärkt in Gebäuden, die einen höheren Isolierungsbedarf haben, wohnen, also im Durchschnitt auch mehr an den Modernisierungskosten mittragen müssen. Aber die Einkommensungleichheit ist der größte Faktor für die unproportionale Belastung von geringeren Einkommensschichten. Genau, also das ist das eine. Andererseits muss man aber auch sagen, dass der finanzielle Effekt, den man natürlich so im Durchschnitt für verschiedene Gruppen berechnen kann, immer noch sehr stark schwankt und sehr abhängig ist von der individuellen Situation der Haushalte. Also es ist schwierig, da eigentlich pauschalisierend für verschiedene Gruppen zu urteilen. Das heißt aber auch, dass pauschalisierende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Pro-Kopf-Rückerstattung, nicht bei allen ankommen und auch nicht alle ausreichend entlasten können, weil bei manchen die Belastung besonders hoch ist und bei manchen Haushalten aber vielleicht die Belastung auch gar nicht so hoch ist. So kann die Heizkostenbelastung zum Beispiel gleich sein für einen Haushalt mit geringerem Einkommen, der aber in einem Apartmentblock, der gut isoliert ist, lebt, und für einen Haushalt mit hohem Einkommen, der aber in einem schlecht isolierten Eigenheim wohnt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Energiepolitik auch Mietpolitik bedeutet. Ich hatte ja eingangs die Modernisierungsumlage erwähnt, die es VermieterInnen erlaubt, die Modernisierungskosten auf MieterInnen umzulegen. Das heißt, Modernisierung erlaubt es, die Miete zu erhöhen. Und das ist natürlich eine wichtige sozialpolitische Frage auch. Inwiefern kann man MieterInnen schützen vor Mieten, die so hoch sind, dass man umziehen muss? Es gibt die Gefahr der grünen Gentrifizierung, also der Gentrifizierung durch Aufwertung von Häusern oder Wohnblocks oder Stadtvierteln. Die Aufwertung kann auch passieren durch Modernisierung und dann werden verschiedene Einkommensschichten, die sich die Miete nicht mehr leisten können, womöglich verdrängt aus dem urbanen Raum. Das kann urbane Einkommensungleichgewichte noch verstärken. Und das ist ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang.
Ja, das klingt auf jeden Fall für mich bis hierhin sehr logisch. Vielen Dank schon mal für deine ganzen Erklärungen. Ich finde, an diesem Beispiel hat man jetzt auch nochmal ganz gut gesehen, dass also eben jetzt auch im letzten Punkt, wo du gesagt hast, Energiepolitik bedeutet eben auch Mietpolitik. Also für mich wurde hier nochmal deutlich, wie sehr eigentlich quasi diese sozialen, aber auch ökologischen und auch eben ökonomischen Punkte wieder ineinandergreifen, was ja auch das Hauptprinzip der SDGs ist, eben diese drei Dimensionen miteinander zu verbinden. Und ich finde, durch deine Erörterung wurde mir zumindest jetzt nochmal beispielhaft viel klarer, oder ich finde, man konnte es jetzt einfach nochmal ganz schön sehen, wie diese drei Dimensionen eben zusammengreifen und eben uns als Individuum, wenn es zum Beispiel eben um Heizen geht, uns betreffen können. Das ist, fand ich jetzt nochmal ein ganz schönes Beispiel, um auch nochmal auf die SDGs und deren drei Dimensionen zurückzukommen. Vielleicht als allerletzte Frage, wenn du jetzt mit unserem Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck sprechen könntest, hättest du dann eine Empfehlung für ihn, die du ihm als Politik, wenn du ein Politikberater wärst, die du ihm mitgeben würdest?
Ja, ich glaube, das ist auf der einen Seite wichtig ist, nicht zu pauschalisieren und damit der individuellen Situation der einzelnen Menschen gerecht zu werden. Und für die Politik heißt es im Konkreten, glaube ich, zum Beispiel, dass man Förderprogramme gezielter einsetzt, dass man sich anguckt, wo sind Hotspot-Regionen, wo besonders viel Modernisierungsbedarf ist, dass man sich konzentriert auf Gruppen, die besonders stark betroffen sind, also Gruppen, die zum Beispiel in unisolierten Gebäuden wohnen, dass man dafür gezieltere Förderprogramme hat. Insofern ist das Energiegeld, das Pro-Kopf-Energiegeld zu kurz gedacht und zu pauschalisieren. Ein zweiter Punkt ist, dass es wichtig ist, auch die VermieterInnen mit einzubeziehen. Eigentum bedeutet ja auch Verantwortung. Wenn man also Mieteinnahmen bezieht, dann hat man auch die Verantwortung, den MieterInnen es zu ermöglichen, klimaschonend zu heizen. Und deswegen zum Beispiel ja, die Heizung auszutauschen und selber auch mit an den Kosten beteiligt zu werden. Es ist also nicht nur die Pflicht der MieterInnen, die Heizfallen anzupassen, sondern eben auch die Pflicht der Vermieter zu investieren. Das heißt, in den umweltpolitischen Maßnahmen müssen VermieterInnen eben auch an den Kosten beteiligt werden. Zum Beispiel gibt es ja den Vorschlag, einen CO2-Preis, dass der nicht nur an die Verbraucher direkt weitergeleitet wird, sondern dass sich die Vermieter eben auch an den Kosten beteiligen müssen, die anfallen für Heizen. Und zwar vor allem für die Mehrkosten durch den CO2-Preis. Oder es gibt das Drittelmodell, in der sich die in der Modernisierung und Isolierung zu einem Drittel die MieterInnen, zu einem Drittel die VermieterInnen und zu einem Drittel der Staat beteiligt. Das ist ein anderes Beispiel, das diskutiert wird, zumindest auf der politischen Ebene. Das heißt also im Kern, es muss auch mietpolitisch was passieren und nicht nur energiepolitisch agiert werden. Das heißt, Mietpolitik muss auch verstehen, dass es nicht nur ein Grundbedürfnis ist, ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern ein Dach über dem Kopf zu haben, das es ermöglicht, umweltfreundlich zu heizen. Das sind so die zwei Hauptpunkte, die ich wahrscheinlich einbringen würde.
Ja, super. Vielen Dank für deine Erklärung jetzt auch nochmal am Schluss. Ich fand, das waren zwei ganz gute Empfehlungen, die man Herrn Habeck vielleicht nochmal mit auf den Weg geben kann. Ja, Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen über die Wärmewende austauschen konnten. Ich finde es ein super spannendes Thema. Mir hat es viel Freude bereitet, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet auch noch was dazulernen. Vielleicht hat der ein oder andere nochmal was Neues über die Wärmewende, über Technologien oder über Verteilungsgerechtigkeit gelernt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag oder noch einen schönen Abend. Und genau.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, über dieses Thema mit dir reden zu dürfen. Und ich finde es interessant, dass auch von deiner Seite als Repräsentantin der Jugend so viel Interesse kommt. Ich glaube, es ist in Zukunft ein Thema, das uns noch weiter sehr beschäftigen wird. Und ich werde auch nicht aufhören, dafür zu brennen. Genau, ich hoffe, dass ihr es auch spannend fandet und was mitnehmen konntet. Macht's gut.